de Weer.
Ja, hallo.
Lutz de Weer ist heute mein Gast und er ist momentan der Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters in Plauen-Zwickau. Lutz de Weer war aber auch hier lange Jahre in Hannover an der Staatsoper tätig. Und im Moment bist du hier, weil es noch das eine oder andere Stück gibt, was du hier in der Musik, was du musikalisch leitest. Das ist zum einen Guys and Dolls, das Musical, und zum anderen ist es die Oper von Prokofjew, Liebe zu den drei Orangen. Und darüber wollte ich mich mit dir heute ein wenig unterhalten. Fangen wir mal an mit dem Komponisten Prokofjew. Die Oper ist 1921 komponiert, beziehungsweise uraufgeführt worden.
Ja, uraufgeführt.
Mhm. Wo ist Prokofjew in der Musikgeschichte einzuordnen? Also er ist ja sozusagen im Übergang von Spätromantik in moderne Musik ist er ja noch nicht, aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie man sich Prokofjew annähert.
Ja, also sicher ist Prokofjew ein Komponist des 20. Jahrhunderts, also der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Stück, über das wir ja jetzt reden, hat er 1919 abgeschlossen in Amerika. Er war ja zu der Zeit unterwegs, also hat die Sowjetunion ja zwischenzeitlich verlassen und hat sein Glück als Interpret und Komponist in Amerika gesucht. Und er wollte in seiner Art zu komponieren eigentlich eine Wiederbelebung der Opera Buffa erreichen. Das heißt, er hat sich eigentlich gegen die romantische Oper, wie sie ein Wagner, wie sie auch ein Strauss, ja, Strauss dann auch im 20. Jahrhundert, aber komponiert haben, dagegen wollte er sich wenden und er hat eine Aversion gehabt gegen die sehr ausgebreitete Art, auf der Bühne zu agieren. Das heißt, er selber hat sich wohl mal ziemlich gelangweilt, als er eine Wagner-Oper oder mehrere Wagner-Opern gesehen hat. Und diese Idee, dass ein Sänger 15 oder 20 Minuten allein eine Arie oder eine Szene vorträgt, das war nicht das, was er gesucht hat. Er wollte zurückkommen zu einer Form, wo der schnelle Rhythmus, eine geistige Vielfalt, eine vibrierende Spontanität oder auch eine große Impulsivität vorherrschen. Also die kleine Form, die schnelle Abfolge, das war seine Idee, die Oper wieder in diese Richtung zu bringen.
Also Ende des 19. Jahrhunderts, was gab es da für Opern? Was war da für eine Musik, die er vielleicht ablösen oder erneuern wollte? Also wenn man darüber liest, heißt es im Prinzip, es war die Zeit der Spätromantik.
Richtig, in der Musik. Die Spätromantik, es hat ja also immer ausladendere Dimensionen angenommen. Also wenn man dann die Musikdramen eben Richard Wagner sich anguckt mit Spielzeit 4, teilweise 5 Stunden und so etwas, dann ist das natürlich schon fast ein bisschen ausgeufert. Es gibt natürlich eine große Fangemeinde und das hat ja auch eine große Berechtigung. Aber die Frage war doch, es gab ja auch Richard Strauss mit seinen Opern dann Anfang schon des 20. Jahrhunderts, wo er ja auch sehr ausladend und teilweise schwülstig vielleicht auch, dann so kann man das ja charakterisieren.
Also könnte man sagen, dass es da so eine Strömung gab, wo die Komponisten versucht haben, sagen wir mal, das Gefühl aus der Musik ein bisschen zurückzunehmen und rauszunehmen und mehr so eine Art von inhaltlicher oder vielleicht sogar politischer Aussage oder so eine Moral oder irgendwie sowas reinzubringen, kann man das so sagen? Oder?
Ja, das kommt schon alles zusammen, das stimmt. Also man wollte wieder mehr in realistische Dinge, diese Mystik und Mythik von Wagner ist natürlich ja eine Ebene, die auch dann sehr ausgereizt war und im Sinne einer Entwicklung hat man natürlich versucht, hier wieder Gegenläufiges zu schaffen. Und ein Beispiel war ja die zweite Wiener Schule um Schönberg, die dann ja sehr damit gebrochen hat. Und das ja auch in freitonale Musik nachher überführt hat. Das war aber nicht der Weg, den Prokofjew unbedingt wollte. Und es hat natürlich in seinem Schaffen dann, es ist ja auch regional ein bisschen abhängig. Also zu der Zeit, von der wir heute reden, was jetzt die drei Orangen angeht, war ja Prokofjew in Amerika tätig. Hat dann ja später, als wir zurückgingen in die Sowjetunion, hat er sich ja auch der stalinschen Doktrin unterworfen. Da sind sehr viele Diskussionen auf Parteiebene gelaufen, wie eine Musiksprache auszusehen hat. Und so hat sich ja auch im Leben Prokofjew selber sein Musikstil auch gewandelt, von einer eher komplizierteren Schreibweise in dann eine von der Partei so gewollte, einfachere Schreibweise, die dann ja auch das einfache Volk besser erreichen sollte.
Kannst du das nochmal genau beschreiben? Sind das sehr komplizierte Klänge? Gibt es Melodien oder ist es mehr so flächig, was er da versucht umzusetzen? Kann man das so versuchen zu erklären?
Also auf jeden Fall sind die Abschnitte alle kurzweiliger. Also es gibt eben nicht das Verharren in einem Zustand, der sich über eine sehr lange Zeit aufbaut. Also es gibt keine großen Sängermonologe im Sinne auch wieder jetzt eines Wagnerschen Musikwerkes, wo also ein einziger Sänger vielleicht 20 Minuten am Stück hintereinander singt. Das ist also bei Prokofjew undenkbar. Er ist eben der Meister der schnellen Abfolgen. Ich habe das eben schon beschrieben, also dass er ja gerne einerseits verschiedene Ebenen bedienen wollte und dass dieses fast filmschnittartige, dieser Umgang mit Musik natürlich sehr viel kurzweiliger dann wirkt und auch bewusst so gemacht ist. Wenn wir dann über die drei Orangen vielleicht direkt sprechen, ist ja allein durch die verschiedenen Ebenen, die dort eingearbeitet sind. Also hier ist es eine märchenhafte Ebene und dann eine Ebene unterirdischer Mächte und eine Ebene von Sonderlingen, die ja das ganze Geschehen hier kommentieren, diese Vorgänge, die in der Oper abläufen. Also allein diese verschiedenen Ebenen geben ihm natürlich dann die Möglichkeit, auch sehr kurzweilig und sehr unterschiedlich in der Musik dann umzugehen.
Also er hat in Frankreich, glaube ich, gelebt, er hat auch in den USA gelebt und ist am Ende seines Lebens wieder zurück in die Sowjetunion und ist auch da in gewisser Weise politisch man hat versucht, ihn also einzusetzen als irgendwie Staats- oder Parteikomponisten. Wie ist das denn in Bezug auf seine Musik? In welcher Zeit wurde die Oper Drei Orangen geschrieben? Weißt du, wo er sich da gerade aufgehalten hat? In welchem Teil der Welt?
Ja, also Prokofjew ist ausgewandert als junger Mann, eigentlich mit Genehmigung sogar der ja schon sowjetischen Behörden und ist also nach Amerika gegangen, war in Chicago und hat dort entsprechende Leute getroffen an der Oper, wo er dann seine drei Orangen geschrieben hat. Das ist eine etwas längere Geschichte. Also das Stück war 1919 eigentlich fertig geschrieben, aber es kam dann durch den Tod eines dort vermittelnden Kapellmeisters, kam es erstmal nicht zur Aufführung. Dann gab es eine neue Theaterchefin, Mary Garden, die Sängerin war und auch moderner Musik gegenüber aufgeschlossen war. Und schlussendlich kam erst 1921 die Oper dann in Chicago zur Aufführung. Prokofjew hatte sehr damit zu tun, dort in Amerika seinen Unterhalt dann auch zu verdienen. Er war ja ein ausgezeichneter Pianist, hat sich aber vor allem in sehr starker Weise für die Vermittlung seiner selbst komponierten Klavierwerke verwendet und wollte das also vor allem in Konzerten spielen. Er hat dann fast kompromissmäßig eben auch Kompositionen anderer Komponisten seiner Zeit, also auch Rachmaninow, Skriabin zum Beispiel gespielt. Aber das war kein einfaches Leben für ihn und die Sehnsucht, wieder in seine Heimat zurückzukehren, war eigentlich relativ schnell da. Und er hat dann ja auch so nach und nach eigentlich erst dann erst mal wieder in die eigene Heimat ab und zu gereist und das wurde immer mehr und dann ist er Ende der 30er Jahre, ich glaube 37, ist er dann endgültig wieder in der Sowjetunion gelandet und dann ist er natürlich dort der ganzen Parteiobrigkeit ja auch in die Hände gefallen und es sind da sehr schlimme Säuberungsprozesse wenn man mal so sagen will, gelaufen, die eben von Stalin ausging. Und da hat er sich dann auch instrumentalisieren lassen. Und es gab also viele Diskussionen eben auf Parteiebene, wo dann eben auch gesagt wurde, wie so eine Kultur und auch Musikkultur in der Sowjetunion auszusehen hat. Und das ist teilweise, finde ich, schon erschreckend, überhaupt zu lesen, wie diese Komponisten dann eigentlich auch in ihrer Persönlichkeit eingeengt und geknechtet wurden. Der Meyerhold, der damals mit der, der mit dem Libretto von Die Liebe zu den drei Orangen eigentlich zu tun hat, der ist dann also auch hingerichtet worden in der Sowjetunion als unbequemer Kritiker. Und das sind natürlich schon sehr erschütternde Ausmaße, die das da angenommen hat. Prokofjew selber war ja auch zunächst mit einer Spanierin verheiratet, hatte mit ihr auch Kinder, hat sich dann aber auch später von ihr getrennt und ist mit einer, in zweiter Ehe dann mit einer Frau eines Parteibonzen zusammen gewesen. Und das sind also alles schon sehr merkwürdige Tendenzen. Und es bleibt im Rahmen des Spekulativen, wie das mit Prokofjew weitergegangen wäre, wenn er nicht so sehr dann unter der Knute dieses, dieser Doktrin gestanden hätte. Ne?
Verstehe. Aber die drei Orangen sind sozusagen ein Werk, was er in, als, in seiner Jugend noch oder so halbwegs...
Ja, also als junger Mann eben. Er hat dort die Muskeln wirklich spielen lassen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ja sein auch Klavierstil so war, dass er also direkt, man hat Begriffe auch in Amerika wie Stahl und Muskel und Bizeps und so etwas verwendet. Also er hat
für seine Musik.
Für seine Musik, ja, weil das also von einer fast maschinenhaften, ja, vielleicht sogar manchmal fast brutalen Ausstrahlung war. Und er war da also auch sehr kompromisslos und hat dort einen sehr eigenen Musikstil eben gepflegt. Und in dieser Zeit natürlich merkt man, also diese drei Orangen sind eine unglaublich inspirierte, unglaublich freie Partitur, von der man sagen kann, da hat er sich wirklich so richtig ausgetobt und es ist schon sehr genial. Also diese Vielseitigkeit, die er da gefunden hat, also da ist er sehr bei sich und denke, das ist wirklich sein seine Persönlichkeit, die sich dort absolut durchgesetzt hat.
Also könnte man dann sagen, dass er sozusagen auch aus diesem aus dieser übersteigerten Tiefsinnigkeit von diesen romantischen Komponisten, wie eben zum Beispiel auch Wagner, dass er da einfach wieder weg wollte und das auf so ein, ja, also auf so eine Ebene bringen wollte, die die Menschen dann auch wieder, ja, unterhält, aber das passt doch eigentlich auch nicht so richtig, weil irgendwo hat er doch auch gleichzeitig auch wieder so einen politischen oder tieferen Sinn auch irgendwie versucht in seiner Musik zu transportieren.
Ja, aber das schließt es ja nicht aus. Das ist ja auch gerade das Irre an dieser, finde ich, Drei-Orangen-Oper, dass es ja nicht nur um den Unterhaltungswert letztendlich geht, sondern dass ja er sich, wie soll man sagen, ja, das sieht man ja allein schon im Prolog dieser Oper, wo ja der Chor gleich in viele Gruppen aufgeteilt ist. Und das sind ja diese Sonderlinge, die sich ja auch schon so komisch nennen, also Hohlköpfe oder lyrische, lächerliche, tragische. Und wo es ja schon hier im Grunde um einen Streit der Kunstform geht, was nun gespielt werden soll. Ja? Also wollen wir jetzt Komödie, wollen wir Unterhaltung, wollen wir Schwenke, wollen wir Kitsch, Tragödie, und darum geht ja schon die Diskussion. Und auch nachher diese ganzen, sagen wir mal, im weiteren Verlauf, die Themen, die sich letztendlich durch das Stück ziehen, also wie geht man um mit menschlichen Verhaltensweisen, also wie werden die Chöre eigentlich dargestellt? Es gibt so ein Wort von vielleicht so einem satten Bürgersinn, oder es gibt auch ja den König und wie so ein, auch ein, die Ausstrahlung eines Königs, der ja auch ein bisschen trottelig dargestellt wird, also wie das so ins Lächerliche gezogen wird. Und oder wie am Anfang, wenn die Mediziner um den, ja, kranken Prinzen stehen und da nun ihre Diagnose abgeben, was er nun hat, also diese Wichtigtuerei dieser Leute, ja. Und
Hm.
natürlich auch der Aspekt der höfischen Intrigen und Verschwörungen durch Leander und Clarissa. Also das behandelt letztendlich ja doch auch die Gesellschaft und wird aber eben mit den Mitteln des Grotesken und des Ironischen etwas verklausuliert, sodass dann dabei, was ja auch etwas doch unterhaltsam Populäres rauskommt, was ja auch, glaube ich, den Effekt hat, dass so viele Leute dieses Stück dann auch toll finden, obwohl man ja denken könnte, naja, es ist nun schon 20. Jahrhundert und vielleicht nicht mehr so zugänglich und die Musiksprache ist ja auch nicht nur einfach.
Wie hat er das musikalisch versucht zu erreichen? Also fangen wir mal an bei der Instrumentierung. Gibt es da irgendwas Spezielles, wo er bestimmte Instrumente überbetont hat, andere weggelassen hat? Das würde mich interessieren. Ja, vielleicht kannst du darüber ein paar Sachen erzählen.
Ja, also er setzt einen relativ großen Orchesterapparat ein. Damit meinen wir dann immer, dass also zum Beispiel dreifaches Holz besetzt wird, auch mit diesen Nebeninstrumenten wie Piccoloflöte, English Horn, Bassklarinette, Kontrafagott, die ja immer sehr spezielle Klangfarben schon haben und die er auch gebührend dann einsetzt, auch mal solistisch, sodass die dann in bestimmten Situationen auch hervortreten. Er hat natürlich den großen Blechbläserapparat, den er ja für diese pompösen Stellen dann auch braucht. Er setzt eine Tuba ein. Es gibt zum Beispiel ein Bild, wenn Truffaldino und der Prinz in Creonta sind, in dem Reich der Köchin, dann wird zum Beispiel dort die Tuba solistisch eingesetzt. Das ist ja auch immer was Besonderes. Dann hat er aber auch so Kombinationen wie erste Violinen und Piccoloflöte. Gibt zum Beispiel eine Situation, wo der Prinz ein Seidenbändchen erhält und da gibt es in einer sehr hohen Lage dann zum Beispiel eine Stelle, wo dann die ersten Violinen mit der Piccoloflöte zusammenspielen. Da hört man förmlich, also das Seidenband, das hat er da also sehr schön. Da Begriffe auch in Amerika wie Stahl und Muskel und Bizeps und so etwas verwendet. Also er hat
Für
ein,
seine
für
Musik.
seine Musik, ja, weil das also von einer fast maschinenhaften, die also alle quasi dasselbe spielen und dadurch kriegt das auch wieder wie in einer Filmmusik so dieses Tempo, was dann drin ist. Ja, also da hat er, oder auch die Fagotte sind hier sehr wichtig für so groteske Szenen. Kontrafagott wird eben auch sehr betont. Also durch Instrumentation erreicht er sehr viel. Das ist immer sehr interessant, wenn ein Komponist gar nicht durchweg, obwohl er den großen Orchesterapparat hat, also gar nicht durchweg immer das ganze Orchester einsetzt, sondern dann eigentlich bestimmte Gruppen im Orchester kombiniert, die dann natürlich zu entsprechenden Klangfarben kommt. Auch gestopfte Trompeten mit Dämpfern und solche Dinge sind ja immer sehr raffinierte Klangfarben, die er hier sehr geschickt verwendet.
Also du hast schon gesagt, es gibt sehr große Chorszenen. Ich glaube, dafür ist diese Oper auch relativ berühnt. Es gibt da so, glaube ich, so eine
Na, ganz
ganz
berühmt ist der Marsch
genau
der
dieser
drei Orangen, der
Marsch,
auch immer
genau
rausgefiltert wird. Das
ausgefiltert.
ist rausgefiltert
Ach
wird aus
so,
der Oper, die
erwähnt
man
wird.
auch,
Ja,
ja, oder die man, den kann man direkt in Galakonzerten und so weiter
verstehe.
spielen, also
Ja.
rausgelöst aus dem Stück, hört man so in Wunschkonzerten. Der hat natürlich sehr zur Berühmtheit des Stücks auch immer wieder beigetragen. Dadurch fällt dann dieser Titel immer wieder. Ansonsten ist der Einsatz der Sängerstimmen natürlich auch sehr interessant. Ich meine, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ja verschiedene Ebenen da sind, so Handlungsebenen. Und entsprechend geht er natürlich dann auch mit den Stimmen um. Also man hat eigentlich das ganze Spektrum. Es gibt eher trockene, rezitativische Stellen, die dann auch nur im Orchester sehr dünn begleitet sind. Man hat aber auch die Kantilene. Man hat zum Beispiel ein sehr intimes Duett im dritten Akt zwischen dem Prinzen und der Ninetta, die er dann nachher mit in sein Reich führt. Es gibt Koloraturen, es gibt aber auch fast außergesangliche, einen außergesanglichen Einsatz der Stimme, wie zum Beispiel, wenn der Prinz sich schlecht fühlt, dann hat er so ein Gewinsel, oder wenn er nachher dann doch zum Lachen kommt, dann ist das so ein Lachstaccato, was man eigentlich gar nicht als Gesang bezeichnen kann. Und da
weißt du, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber was mir dazu jetzt gerade ganz spontan einfällt, weil ich, wie gesagt, ich hatte auch dieses Peter und der Wolf.
Ja.
Und das erinnert mich jetzt gerade ganz besonders daran, weil du gerade eine ganz enge Verknüpfung zwischen Personen, Handlungen und Charakteren und den Instrumenten, die das irgendwie aufnehmen oder beschreiben, herstellst. Also weil das war bei diesem Peter und der Wolf wirklich so ganz extrem. Und das wurde da ja dann auch so pädagogisch hinterlegt. Aber da hatte er wirklich für jede Person in der Oper, Opa, Wolf, der Peter, gab es ein ganz typisches Instrument. Und wenn man das dann öfter mal gehört hatte, dann hatte man wirklich das Gefühl, ja, dieses Instrument ist verkörpert wirklich auf perfekte Art und Weise diesen Charakter, den es darstellen sollte. Also ich wollte das jetzt nochmal kurz einfügen, weil du das irgendwie so ähnlich jetzt gerade aus den drei Orangen da zitiert hast. Gibt es da einen Zusammenhang? Oder?
Naja, also er hat natürlich auch eine Zuordnung schon vorgenommen. Ich würde sagen, in Peter und der Wolf ist es natürlich absolut perfekt auf die Spitze getrieben. Da ist es ja auch unbedingt so gewollt. Ob man jetzt hier sagen kann, dass jeder Person ein Instrument zugeordnet ist, ich glaube, es gibt eher so eine Klangwelt, die man hat. Also es gibt ja auch zum Beispiel hier Fata Morgana und Celio, diese beiden mystischen Figuren, also aus der Unterwelt. Und da setzt er also immer einen relativ großen Orchesterapparat ein. Aber es ist schon ähnlich gemacht in beiden Szenen, die vorkommen, wo die beide sind. Ja, man hat so zum Beispiel Streicher in einer Spielart Collegno, also wo das dann, also wir spielen es Collegno Battuto, also eigentlich geschlagen mit dem Holz, also dass man nicht mit den Haaren des Bogens, sondern mit der anderen Seite, mit der Holzseite spielt. Das ist so etwas, was man zum Beispiel mit den beiden Figuren verbindet. Das kommt sonst nicht vor in der Oper. Es gibt ein Motiv von der Intrigantin Clarissa zum Beispiel, das durch die Oboe charakterisiert wird. Also so ein Thema. Man kann nicht unbedingt von Leitmotivtechnik sprechen, wie jetzt bei Wagner. Aber es gibt schon eine gewisse Zuordnung zu den Personen, die natürlich dann auch bei der Wiederkehr wieder erscheinen. Mhm. Und insofern würde ich schon sagen, hat das schon eine gewisse Ähnlichkeit.
Mhm. Ja. Mhm. Aber du hast ja auch ein paar Mal jetzt erwähnt, das Wort Filmmusik. Mhm. So quasi das, wie soll man das sagen? Also, dass er vielleicht auch versucht hat, mehr ein Bild als Ganzes irgendwie so musikalisch zu beschreiben und wie man das eben auch aus Filmen später kannte und nicht so sehr ins Detail bei irgendwelchen Situationen, zum Beispiel zwei Sängern, die irgendeine Liebesszene haben oder so, dieses Gefühl sozusagen direkt, sondern aufzuschreiben, sondern mehr so wie ein Bild, was er irgendwie zeichnet. Kann man das so sagen, dass er eigentlich so eine Art Vorwegnahme von späteren Filmkomponisten auch war, oder dass er andere vielleicht, die später für Filme komponiert haben, dass er für die eine Inspiration war?
Also zum Beispiel fällt mir da gerade ein, Schostakowitsch dann wirklich Filmmusik geschrieben, ja. Und das ist gar nicht so unüblich, dass sich dann auch große Komponisten, wie zum Beispiel auch Korngold, hat ja auch Filmmusik geschrieben. Also das ist gar nicht ungewöhnlich, aber was ich selber mit dem Begriff des Filmschnittartigen verbinde, jetzt sage ich auch nicht nur Film, sondern Filmschnitt, und damit meine ich, das ist die Art der Komposition, wie ich sie mir auch im Film in der Abfolge von Bildern vorstelle. Also diese mosaikartige Kompositionsweise, dass es nicht fließende Übergänge, sondern sehr abrupte Übergänge und Tempowechsel gibt, zum Beispiel. Ja. Das ist ganz typisch in diesem Stück, und das ist übrigens auch eine Erarbeitung mit dem Orchester dann etwas gewesen. Wenn man ja als Dirigent einen Auftakt für ein nächstes Thema gibt, braucht man ja immer einen Schlag der Vorbereitung. Und wenn aber das zum Beispiel so krass ineinander übergeht, dass man das neue Tempo gar nicht richtig vorgeben kann, dann muss man wirklich einstudieren, dass das Orchester dann ungefähr im Vorhinein weiß, wie das Tempo ist, sonst ist das auch fast unmöglich zusammenzukriegen. Hm. Also das war eher so der Gedanke, dass ich dachte,
verstehe,
diese Abfolge.
Also du hast gerade beschrieben, es gibt tatsächlich, so wie in einem Film, in den drei Orangen hast du wie ein Cut, wo plötzlich eine komplett andere musikalische Erzählung beginnt. Also ohne einen richtig komponierten Übergang, sondern richtig wie in einem Film, harter Schnitt und...
Genau, harter Schnitt. Das ist genau das richtige Wort. Plötzlich tauchst du in eine völlig andere Farbe ein.
Ist auf alle Fälle interessant, diesen Vergleich herzustellen, also zwischen dieser Musik und später aufkommenden Filmmusiken. Also das finde ich interessant. Kommen wir dann gleich mal zu einem weiteren Begriff, der Klangfarbe. Unter Klangfarbe habe ich mir im Grunde genommen früher immer ganz naiv vorgestellt. Also es gibt eben Blechbläser, es gibt Holzbläser, es gibt Streicher, es gibt verschiedene Musik- oder besser gesagt Instrumentengruppen und jede Instrumentengruppe oder jede Art von Instrument hat sozusagen eine gewisse Klangfarbe. Also erste Frage, ist das richtig? Und zweite Frage, ist das sozusagen ein anderer Begriff als über das, was wir vorher gesprochen haben, über Farbe der Musik? Also vielleicht kannst du das kurz mal
aufklären. Jedes Instrument hat natürlich von Hause aus erstmal seine eigene Klangfarbe, die ja, wenn man so will, vorgegeben ist durch das Instrument. Und dann kommt es eben darauf an, wie der Komponist selber diese Instrumente einsetzt und wie er sie vor allem kombiniert. Und wenn ich eben zum Beispiel, ich kann gestopfte Trompeten mit Flöten kombinieren, verdoppeln. Und das gibt so einen gewissen nasalen, aber auch silbrigen Klang. Ja, wenn man so etwas erreichen will, dann macht man das. Und das ist fast ja schon nicht mehr Komposition, sondern fast schon Arrangieren. Also das ist, in diesem Sinne war ja auch Richard Strauss der große Meister, der ja diese Palette von diesen verschiedenen Klangfarben so drauf hatte, dass er also durch Kombination dieser vorgegebenen Klangfarben von Instrumenten, durch den Einsatz, wie er das dann kombiniert, eben bestimmte tonmalerische Effekte erreicht. Und das zeichnet eben ja auch sehr gute Komponisten aus. Puccini war da auch so ein großer Meister, dass man also einfach bei diesen sehr guten Komponisten, ohne dass man groß etwas tun muss, also balancieren muss im Orchester, was die Ausgewogenheit der einzelnen Gruppen angeht, dass das von vornherein erstmal klingt. Und das ist immer ein großer Gradmesser für eine Qualität eines Komponisten. Wenn man sonst sagt, naja, das ist schlecht geschrieben, da hat er die Posaunen in der Lage zum Beispiel eng geschrieben, das ist nur mulmt, dann hat er da noch die Hörner alle mit drin. Also wenn man das nicht gut machen würde, dann kommt ein Klang heraus, der uns nicht befriedigt. Und dann hat man sofort irgendwie noch eine größere Notwendigkeit, da auch einzugreifen, dass man sagt, ja, also da muss man zusehen, dass man das zurücknimmt harmonisch, dass man das zurücknimmt in einer Balance. Und
das, wie ist das denn, wenn wir mal auf so eine Partitur jetzt zu sprechen kommen, was ist denn in einer Partitur eigentlich alles genau festgelegt? Also schreibt der Komponist dann auch da rein, okay, also ich möchte das mit so und so viel Streichern, so und so viel Hörnern, zwei Schlagzeugen oder was auch immer, steht das da alles ganz genau drin und musst du dich dann daran halten oder wie ist das organisiert?
Naja, klar, also der Komponist hat eben genau festgelegt, was er an Instrumentarium verwendet, das ist also wirklich dann vorgegeben. Und man hat das Orchester dann entsprechend aufzustellen, dass also die Musiker, die für diese Partitur benötigt sind, einfach da sind.
Geht es auch um eine Anzahl? Also ich meine, steht dann da auch 6 Bratschen? Oder?
Manche Komponisten machen das und schreiben auch vor, wie viele Personen sie sich also im Streichertutti vorstellen. Ansonsten hat das ja auch mit den Gegebenheiten der Orchester zu tun, ja, wie groß sie sind. Also in einem Haus wie Plauen Zwickau werde ich vielleicht ein Pult weniger einsetzen können als in Hannover, weil einfach mehr Streicher da sind in Hannover. Und außerdem ist das Haus vielleicht auch größer oder mit Sicherheit, also die Bühne, der Orchestergraben. Und um dann hier in Relation zur Hausgröße zu spielen, würde ich dann den Orchesterapparat vielleicht auch etwas größer einsetzen.
Okay, also das heißt, die Aufgabe des Dirigenten ist neben vielen, vielen anderen natürlich auch am Anfang, du entscheidest im Prinzip, aus wie vielen Musikern und Instrumenten Wir haben ja eine Baustelle, hoffentlich ist das nicht zu laut. Aus wie vielen Musikern und auch aus Instrumenten du dieses Orchester, dein Orchester dann zusammensetzt. Das ist sozusagen eine ganz grundlegende Entscheidung, die du am Anfang treffen musst.
Also im Streicherapparat gibt es da eben eine gewisse Flexibilität. Man muss natürlich trotzdem einen Rahmen einhalten, denn auch der Streicherklang muss ja wieder in der Balance zum Bläserklang passen. Die Bläser spielen ja jeder eine Stimme solistisch und sind von daher also wirklich festgelegt. Da ist nichts dran zu rütteln und ich muss dann eben in Relation dazu entsprechend den Streicherapparat aufstellen. Und das ist aber natürlich auch durch Erfahrung und ja schon lange Tradition in etwa klar, wie man das dann macht. Ne?
Wenn man sich dann so eine Partitur mal ansieht, die besteht ja, wenn ich das mal so ganz naiv oder Amateur beschreiben darf, aus ganz vielen verschiedenen Zeilen, in denen die einzelnen Instrumente im Prinzip notiert sind. Und für jemanden, der Musik nicht oder der Noten im Prinzip nicht lesen kann, ist es unvorstellbar, wie man so eine Partitur überhaupt sozusagen in Echtzeit überhaupt verfolgen kann. Also vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben. Also in Bezug auf Prokofjew vielleicht auch, wie nennt ihr das?
Systeme?
Nee, Systeme. Also eine Linie, also eine.
Ja, es ist ein System, ein Notensystem.
Also doch System. Ja, okay. Ja. Also aus wie vielen Systemen besteht denn nun eine Prokofjew Partitur sozusagen?
Da muss ich erstmal durchzählen. Also das ist natürlich, je nachdem auch, wie er es beschreibt. Also die Komponisten haben manchmal die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel zwei Instrumente in ein System schreiben. Also wenn man vier Hörner hat, kann sein, dass die auf zwei Systemen notiert sind. Ja, dann notiert man zum Beispiel das erste und das dritte Horn und das zweite und das vierte, weil erste und dritte sind hohe Hörner, zweite und vierte sind tiefe Hörner. Dann werden die zum Beispiel in zwei Systeme notiert. Also wenn man das dann mal durchgeht, hat man eben, sagen wir mal, auch die Holzbläser werden oft zu zweit in ein System geschrieben, aber wenn man jetzt einen dritten Holzbläser jeweils dazu hat, dann braucht man also zwei Systeme pro Holzbläser, dann ist man bei 8, bei 12 Spielern und also, so zieht sich das weiter runter. Ja. Also man hat eine ziemlich hohe Anzahl natürlich von System. Ich müsste das durchzählen. Das ist gar nicht so das, was
aber
ich...
Aber ich meine, die klassische Partitur, die der Dirigent ja dann immer unterm Arm hat, wenn er die Bühne betritt,
ja,
oder von mir ist auch bei Proben, die hat ja, das kennt man ja so, naja, also meistens ist es etwas größeres DIN A4-Format und hochmodern klappt er das dann auf. Also so viel passt er ja nun letztendlich auch nicht rein. Also ich würde jetzt mal tippen, mehr als 10 Systeme untereinander passen da irgendwie gar nicht rein.
Müssen wir nochmal durchziehen. Also wenn wir jetzt 8 Holzbläser haben bei einer klassischen Partitur, dann haben wir da 4 Systeme. Dann kommt noch ein System für die, 2 Systeme für die Hörner. Dann haben wir noch eins für die Trompete oder Trompeten, dann wahrscheinlich ein System für die Posaunen. Manchmal werden die auch auf zwei Systemen notiert. Dann sind wir jetzt bei 9. Dann kommt je nachdem kommt noch Schlagzeug dazu. Oder Pauken wären eins. Vielleicht noch Harfen nochmal eins. Dann sind wir so bei 11, 12. Dann Schlagzeuger, wenn man noch zwei hat, vielleicht ist man schon bei 14. Jetzt also dazu die Streicher, die werden also als Streichquintett notiert. Also 20 mindestens, bei Prokofjew dann eher mehr. Also vielleicht Richtung 25 Systeme. Ich müsste das mal durchzählen. Also wenn dann alle spielen, ne? Das ist
unglaublich.
Das ist viel. Und weil du das vorhin sagtest mit der mit dem in Echtzeit lesen, natürlich, wenn dann die Aufführung läuft, dann liest man in Echtzeit und auch in den Proben natürlich schon. Aber deshalb muss ja ein Dirigent immer einen ziemlichen Aufwand an Vorbereitung treiben, weil auch für geübte Partiturleser es nicht möglich ist, natürlich alles in einem Moment zu erfassen. Und dann geht es ja auch darum...
Diese Vorarbeit, ein Großteil oder ein Teil dieser Vorarbeit besteht auch darin, sich mit diesen einzelnen Systemen, habe ich ja jetzt gelernt, so in der Art zu beschäftigen, dass man sie eigentlich auch dann so ein bisschen auswendig kann auch, oder?
Das kommt dann dazu, dass man natürlich mit zunehmendem Studium sicher auch immer mehr lernt, also auswendig lernt, aber man kann sich auch vorstellen, dass natürlich es schon schwer ist, jede einzelne Stimme, sagen wir mal eine zweite Fagottstimme, dann wirklich auswendig zu können und dann noch in der Oper, also das ist mir jedenfalls nicht möglich und ich glaube den meisten nicht. Es gibt ja manchmal im symphonischen Bereich, wenn man dann eine Symphonie dirigiert, den Zustand, dass man ein Stück dann so gut kennt, dass man dann mal die Partitur weglegt. In der Oper ist das meistens auch nicht sehr ratsam, allein schon aus dem Grund, weil ja immer auch mal was passieren kann und man muss dann eingreifen, muss korrigieren, Sänger korrigieren oder auch mal einen Instrumentalisten vielleicht korrigieren, der sich geirrt hat. Und insofern ist man gut beraten, da sicher die Partitur dabei vor Augen zu haben. Aber das ist ja auch nur die eine Ebene, dass man die Partitur in seiner Gesamtheit erfasst. Dann kommt ja der nächste Schritt, nämlich der Umgang damit, weil ja, du hast vorhin gefragt, steht denn in der Partitur alles drin? Die Noten stehen alle drin. Aber auch das ist ja nur ein Gerüst in der Auseinandersetzung damit. Und ein Forte, was notiert ist, kann auch verschieden charakterisiert sein. Ich kann ein scharfes Forte verlangen, dass ich sage, das muss sehr aggressiv sein. Es kann aber auch ein weihevolles Forte sein. Und wenn nichts weiter drin steht, kann ich nur aus dem Charakter der Musik vielleicht selber ablesen, wie ich dieses Forte denn ausfüllen will. Dann kann es eine Abstufung des Fortes innerhalb der Instrumentengruppen geben, weil ich vielleicht eine Farbe besonders herausheben möchte, also eine Instrumentengruppe. Und wenn ich dann nur einfach sage, alle spielen erstmal Forte, ist damit noch nicht gesagt, dass der Klang schon gut ist, ne?
Ja, das heißt also, wir kommen jetzt sozusagen in den Bereich der musikalischen Interpretation.
Ja.
Also du hast ja gesagt, das ist zwar rein theoretisch eigentlich alles aufgeschrieben, aber trotzdem ist natürlich der Klang, den man dann diesen Noten zusammen mit den Musikern entlockt, ich meine, das wissen wir alle selber durch das Hören von klassischer Musik, immer wieder unterschiedlich. Ja? Also Regisseure haben im Bereich Oper ja nicht nur die Aufgabe, sondern auch den Wunsch und das Verlangen sozusagen, diese Opern immer wieder neu zu erzählen, sie immer wieder neu zu interpretieren, sie immer wieder unterschiedliche Bühnenbilder zu stecken und immer wieder neue Bezüge zur Realität oder zur Zukunft oder was auch immer herzustellen. Also davon lebt ja letztendlich auch die Oper, dass diese Stücke immer wieder neu erfunden oder erzählt werden. Wie ist denn das im musikalischen Sinne, also in Bezug auf den Dirigenten? Hast du auch oder haben Dirigenten auch sozusagen also das Interesse, irgendwie immer wieder was Neues in der Partitur zu entdecken oder im Klang oder immer wieder das Neue irgendwie darzustellen?
Ja, ich glaube, es ist so, in dem Moment, wo man sich mit einer Komposition beschäftigt, auseinandersetzt, die erarbeitet und die dann mit dem Orchester und gegebenenfalls eben im Musiktheaterbereich dann ja auch mit den Sängern umsetzt, kommt eigentlich insofern schon immer was Eigenes heraus, weil man ja so ist, wie man ist. Und da man ja nicht wirklich irgendjemand anders so kopieren kann, dass es eine totale Unverwechselbarkeit gäbe, wird man also in wenigstens Nuancen schon immer was Eigenes machen. Jetzt mal zur Oper. Ich denke, der Spielraum, weil das ja dann auch was Visuelles ist, was die Regisseure angeht, der Spielraum des Ansatzes, also ob jemand das historisch macht oder ob jemand das modern inszeniert, also der wäre ja schon so unterschiedlich, dass da also schon zwei völlig unterschiedliche Welten möglicherweise entstehen. Also bildhaft jetzt, ja.
Du sprichst vom Regisseur.
Jetzt
Ja,
vom Regisseur, weil du sagtest, ob man als Musiker genauso wie vielleicht als Regisseur so viel Spielraum hat. Ich würde sagen, der Rahmen für den Dirigenten ist in der Weise sicher
Kleiner.
kleiner.
Ja.
Ja, trotzdem ist er da und ich kann natürlich auch die Zeit stoppen und gucken, wie lange braucht ein X für drei Orangen und wie lange braucht denn Y für drei Orangen? Und witzig ist, dass ich natürlich selber auch ein bisschen schwanke. Also wenn mein Inspizient mir am Ende des Abends sagt, heute warst du 3 Minuten langsamer oder schneller, dann war ich auch schon selber etwas unterschiedlich. Und wir sind ja auch keine Maschinen und das ist dann ja auch in Ordnung. Trotzdem hat man natürlich in der Gesamtanlage eher, sagen wir mal, einen rascheren Zugriff oder vielleicht einen etwas ausgedehnteren Zugriff. Das ist sicher von der eigenen Persönlichkeit des Dirigenten dann schon abhängig. Und man kann ja auch dann den Charakter der Musik entweder weiter zuspitzen, man kann das Grelle vielleicht sehr hervorheben wollen, dass man sagt, ich möchte wirklich, dass es hier total peitscht und spritzt und also so, ja, dass das wirklich exzessiv auf die Spitze getrieben ist, dass man fast an den Rand des Schmerzes gerät, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ich kann das aber auch natürlich abmildernd machen und sagen, ich lese das eher nicht so scharf. Oder ja. Und in der Oper, finde ich, hat man ja auch wirklich sehr immer auf die Balance zwischen Bühne und Orchester zu achten. Und da kommen viele Aspekte also dazu, die einen dann letztendlich zu irgendeiner Fassung dann bringen. Mhm.
Mhm. Verstehe, ja. Okay, also.
Und es wird ja dann auch von den Kritikern entsprechend beschrieben. Also die dann meinen, ja, man hätte es abgemildert gezeigt oder man hätte es plakativ gemacht oder was weiß ich. Also das strahlt ja dann schon auch nach außen noch aus. Ne?
Mhm. Ja, obwohl gerade was diese Kritiker dann immer so schreiben, das sind immer so immer wiederkehrende Floskeln und was man da so liest. Also ich kann damit im Allgemeinen eigentlich
ist ja sicherlich auch nicht so mein anfangen. Wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsgesprächsthema.
Aber es ist natürlich auch schwer, über Musik überhaupt zu reden. Also das
ja. Das ist einerseits das ist einerseits ja das Interessante, dass es ja immer wieder neu entsteht durch die Live-Performance und dadurch auch immer wieder zur Auseinandersetzung anregt.
Ja, aber was ich interessant fand an deiner Antwort war, dass du eben gesagt hast, also ein Regisseur hat sozusagen eine enorme Bandbreite oder einen großen, großen Spielraum. Er braucht den sozusagen sogar oder er muss sich da austoben können. Und die Dirigenten oder die musikalischen Leiter, der musikalische Leiter hat einen kleineren oder er kann sozusagen nicht also, so extrem, habe ich dich doch aber so in etwa
ja, richtig verstanden? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Rahmen sicher kleiner ist, aber man muss zum Beispiel ja auch äußere Gegebenheiten berücksichtigen. Nimm allein jetzt, wenn du eine Oper machst, du hast einen Sänger, du hast eine Sängerin, die haben eine bestimmte Konstitution, ja, also entweder singt jemand dramatischer oder er ist etwas lyrischer. Und allein durch die Farbe zum Beispiel der Stimme des Sängers ergibt sich ja auch schon wieder was. Und es kann auch sein, dass rein praktischerweise ein Sänger sagt, also wenn du die Formate so lang machst, dann sterbe ich da. Ja? Also mhm. das ist zwar vielleicht meine Intention als Dirigent, aber der Sänger hat vielleicht ein Problem damit oder so etwas. Oder ich möchte natürlich ja auch, dass der Sänger wirklich sich optimal entfalten kann in seiner Partie. Und es kann also auch passieren, dass man auf so etwas dann Rücksicht nehmen muss, ohne dass man sich dabei jetzt verbiegt und sagt, das wäre schlecht. Mhm. Sondern es soll ja auch als Gesamtprodukt dann etwas werden. Und auch Musiker in ihren solistischen Passagen haben ja, also wenn ich Bläser nehme, haben ja auch sehr unterschiedliche Ansätze, wie der Klang ihrer Instrumente ist. Innerhalb eines Holzblasinstruments kann das auch etwas unterschiedlich klingen und das nehme ich ja dann auch auf.
Ja, klar. Und die Art und Weise, wie du deinen Musikern sozusagen klar machst, wie sich der Klang für dich eigentlich anhört oder wie du es gerne hören würdest, ist im Grunde genommen dann wahrscheinlich verbal. Also du erklärst ihnen, du sagst ihnen, also hier da einen Takt sowieso, weniger Pforte oder ich weiß nicht so in etwa, ob man das ausdrücken kann. Und die andere Möglichkeit ist, dass du es ihnen beim Dirigieren durch deine Bewegung Geste oder durch deine Gesten, durch deine körperlichen Ausstrahlung, dass du es ihnen verdeutlichst oder so. Ne? Stimmt das? Oder ist das genau ein wichtiger Aspekt?
Ja, beides ist wichtig. Also in der Probe kommst du natürlich nicht ohne das Wort aus. Mhm. Das brauchst du, um Dinge zu erklären. Andererseits muss man da eine gute Balance finden. Das Orchester ist ja geübt, der Musiker ist ja total darauf fixiert, also den Dirigenten zu beobachten und seine Intention abzulesen. Da sind Musiker ja äußerst fein spezialisiert durch eine lange Erfahrung. Und sie wissen oft ja nach sehr kurzer Zeit auch, wo die Reise dann hingeht, wenn der Dirigent klar ist. Und ich finde es also persönlich ganz schön, wenn man viel über Gestik machen kann. Also auch die Orchester, glaube ich, mögen das ganz gern, dass man nicht zu viel redet, sondern dass man dann eigentlich zeigt, was man will. Und gute Musiker, also umso besser ein Orchester ist, umso einfacher ist das dann eigentlich, weil die sofort einem da quasi am Taktstock hängen, wenn sie dann bereit sind. Da kommt ja viel zusammen. Also man muss ja als Dirigent auch Psychologe sein, man muss ja Motivator sein, man muss ja eine gewisse, vielleicht natürliche Trägheit, die auch in so einer Probe aufkommen kann, dann überwinden. Und das ist ein Kunstwerk für sich, also wie ein Dirigent da effizient und gut mit einem Orchester in Proben arbeitet. Das sind ja auch, ist ja eine Ansammlung von verschiedensten Persönlichkeiten, 60, 70 Leute, wenn man jetzt so ein Prokofjew-Orchester nimmt, da kommt viel zusammen.
Ja, was ich auch eigentlich einen faszinierenden Gedanken finde, ist, du als Dirigent bist ja in der Mitte, in etwas erhobener Position, sozusagen eigentlich die, logischerweise auch die optimale Hörposition vermutlich. Vielleicht wäre die optimale Hörposition noch ein bisschen weiter weg, aber ich habe mir dann mal so vorgestellt, was nimmt denn eigentlich irgendwie jemand wahr vom Klang des Orchesters, der irgendwie mitten in den Blechbläsern sitzt? Oder die haben ja alle irgendwie so eine bestimmte Position und die können das ganze Klangbild, was sie zusammen erzeugen, können die ja eigentlich gar nicht wahrnehmen von dieser Stelle aus. Stimmt das?
Das ist so, ja. Also sie haben, sie müssen sich orientieren, innerhalb des Orchesters. Sie haben natürlich auch eine Erfahrung im Umgang damit und können sicherlich auch Dinge hochrechnen, sage ich mal so. Also, dass sie schon einschätzen können bis zu einem gewissen Grad. Aber manchmal sagen sie eben auch direkt, also ich kann das von mir aus hier jetzt nicht beurteilen, bin ich eigentlich zu laut, bin ich zu leise? Und wie passt das? Das ist Aufgabe des Dirigenten. Aber es ist leider so, dass der Dirigentenplatz, also da, wo er eben nun mal angesiedelt ist, dass der nicht sehr optimal ist. Also auch wir müssen als Dirigenten eine ziemliche, wir müssen auch einen Ausgleich vornehmen in dem, was wahrscheinlich hinten rankommt und ankommt im Saal. Dann hängt es ja wieder noch vom Raum ab. Aber nicht umsonst haben Dirigenten oft auch Assistenten im Raum, die dann auch wirklich ein Feedback geben, was da jetzt letztendlich ankommt. Also das ist eine der schwersten Aufgaben, also diese Balance gut auszusteuern und erfordert viel Erfahrung.
Ja, ich fand diesen Gedanken auch deshalb interessant, weil es ist ja eigentlich auch schade eigentlich, dass man, wenn man im Orchester spielt, dass man nicht sozusagen das gesamte schöne Ergebnis eigentlich hören kann. Also man kann es ja eigentlich nie hören, weil man ja immer an seiner Stelle steht oder sitzt und da spielt. Und das Ergebnis all dieser ganzen mühevollen Arbeit kann man in der vollen Schönheit leider gar nicht da wahrnehmen, im Grunde genommen.
Ja, das kann man natürlich als einen Nachteil ansehen. Andererseits muss man ja auch sagen, ist ja aber der Musiker derjenige, der es auslöst. Also das ist ja sogar noch wieder fast manchmal ein Vorteil gegenüber dem Dirigenten. Also der Dirigent kann ja auch nur hoffen und sagen wir mal, ist ja darauf angewiesen, dass die Musiker eben das auch so spielen, wie man es sich auch als Dirigent wünscht. Aber man ist ja fast, man ist nicht passiv, aber man ist jedenfalls nicht derjenige, der was zum Klingen bringt, selber. Ja? Aber man muss es auslösen. Und der Musiker selber, der eine attraktive Einzelstimme hat, der wird dann auch ein sehr beglückendes Gefühl haben. Und ich höre ja auch immer wieder, dass dieser Flash, der entstehen kann, also wenn du dann im Orchester sitzt und dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht, das passiert nicht immer, aber wenn es denn passiert, das ist dann was unglaublich Beglückendes. Also wenn man dann in dieser Gruppe, in dieser Menge sitzt und dort also in gewisser Weise auch sich vortragen lässt, ja, von dem, was man da selber so veranstaltet. Und das ist, glaube ich, ein sehr positives Gefühl und wahrscheinlich stärker, als dann draußen zu sitzen und nur zuzuhören.
Ja, das klar. Aber ich meine, man würde sich ja vorstellen, dass auch der Dirigent nach vollbrachter Arbeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf, wenn also sozusagen die Töne den Orchestergraben verlassen haben und das Stück gespielt ist, dass es dann also einer Form von Beglückung eigentlich ja auch irgendwie so stattfindet.
Und das ist natürlich das Ideal und es passiert auch, dass man natürlich mit einem guten Gefühl dann rausgeht, dann hat man das erreicht, was man wollte. Und das ist eine abgestufte Sache. Also das Gefühl stellt sich nicht immer gleich ein. Es gibt manchmal Momente, wo es wirklich richtig stark hervortritt, Also wo man sagt, heute war es eine ganz runde Sache. Aber man hat natürlich auch gerade in der Oper ja sehr viel zu organisieren. Das klingt so ein bisschen negativ, so unmusikalisch, aber man muss schon auch auf viele praktische Dinge da achten. Ja, man muss also auch ein Orchester und auch eine Sängercrew wirklich gut durch so einen Abend steuern. Also
Verstehe, ja.
deswegen sind ja auch die Schwerpunkte in der Opernarbeit ein bisschen anders als in der Konzertarbeit, ja.
Aber man kann wahrscheinlich sagen, so ein Dirigat ist auch eine unheimlich große Anstrengung. Also sowohl
Körperlich als
körperlich als
geistig,
auch
ja.
geistig. Das heißt also, wenn man das geschafft hat, dann ist man erstmal ausgepowert
Ja.
und irgendwie durchgeschwitzt. Oder ist es
Ja.
also, es ist eine große Anstrengung. Ist auch
Das ist
richtig so,
eine,
oder?
ja, das.
Man geht da nicht hin und macht das mal eben, sondern man konzentriert sich extrem und man hat irgendwie alle Noten plötzlich, die fliegen einem nochmal so von. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber man ist, wie ist man ein bisschen so wie in Trance und dann buff geht's los, Gott sei Dank, und dann.
Also ich bin schon fast immer erleichtert, wenn es dann soweit ist, dass dann der Moment der Aufführung kommt, weil das ist für mich dann einfach schon oft einfacher, weil ich mich dann wirklich nur noch reingeben muss und dann sag so, alles ist soweit erledigt, jetzt geben wir einfach nur alles und wollen es schön rausbringen. Da ist dann natürlich nochmal eine Spannung drauf, manchmal auch zu viel vielleicht in der Premiere, weil man doch noch alles noch nicht so rund hat, wie man es eigentlich will. Da hilft dann natürlich eine Anzahl von Aufführungen, wo man dann im Repertoire später, manchmal ab der fünften, sechsten Vorstellung, dann läuft das noch selbstverständlicher und einfacher. Aber die Spannung, die zum Beispiel die Premiere hat, die ist durch nichts zu ersetzen. Ja? Also dieser Moment ist schon immer sehr extrem und auch sehr toll. Aber natürlich hat dieser Dirigentenberuf unglaublich viele Facetten und auch in der Erarbeitung eines Stückes. Also wenn du dann Orchester-Alleinproben organisierst, wo du darauf achten musst, gerade wenn du ein großes Orchester hast, wen setze ich denn wann ein? Ich will ja auch nicht, dass eine Tuba, die vielleicht nur ab und zu spielt, die ganze Zeit rumsitzen muss und nichts zu tun hat, dann achte ich also auch in so einer Art Disposition darauf, wie das läuft. Die Musiker wollen auch gerne meistens im Vorhinein schon wissen, was wann drankommt. Die Sänger sind auch nicht durchgehend meistens in der Oper beschäftigt, da muss ich also auch eine Disposition machen.
Genau, also
Macht viel Arbeit.
vielleicht können wir ganz kurz nochmal beschreiben oder du, wie so ein Stück überhaupt erarbeitet wird. Also fangen wir mal an, du hast es erfahren, du weißt, dass es auf dem Spielplan ist, nächstes Jahr Oper XY und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen. Und du fängst wahrscheinlich erstmal, du bekommst die Noten und studierst die Partitur und dann fangen irgendwann ja vermutlich Proben an. Oder gibt es davor noch eine andere Phase, die man dann anders benennen kann irgendwie?
Also die Reihenfolge ist idealerweise, dass, wenn man die Partitur hat, natürlich also erstmal die Vorarbeit leistet als Dirigent, dass man mal sich mit dem Stück wirklich befasst. Manchmal kennt man ja auch schon ein Stück, also gerade in der Oper ist ja nicht immer alles zum ersten Mal oder neu, wenn man das schon eine Weile macht. Also man weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Man fängt dann natürlich an, wenn die Sängerbesetzung feststeht, mit den Sängern musikalisch zu arbeiten. Die haben ja Repetitionsproben, sind mit dem Korrepetitor im stillen Kämmerlein dabei, ihre Töne zu lernen und dann auch in die Interpretation nachher zu kommen. Dann macht man idealerweise Ensembleproben als Dirigent, wo man sich die Sänger zusammenholt.
Wie, und diese Proben mit den Musikern finden schon so früh statt?
Nein, die mit den Musikern sind später.
Eben, weil du das jetzt als erstes genannt hast,
Nee, die
hatte ich.
Sänger, ne? Sonst habe ich mich versprochen.
Nee, Moment, oder ich habe mich jetzt versprochen. Also, ich wollte fragen, diese Proben mit den Sängern finden schon relativ früh statt.
Die finden eher statt
Ah
als
ja,
nachher. Das Orchester kommt als
dann habe ich
letztes
mich versprochen.
dazu. Ja. Das
Okay.
Orchester kommt als letztes dazu. Du bist erstmal mit den Sängern beschäftigt. Dann beginnt ja, wenn der musikalische Prozess soweit vielleicht nicht abgeschlossen, aber zumindest mal angesetzt ist, dass man schon mal gearbeitet hat. Dann hängt ja viel auch davon ab, heutzutage gerade auch, was dann die Regie eben mit den Sängern anstellt. Wenn die dann 5, 6 Wochen proben und der Regisseur hat eine bestimmte Auffassung auch von dem Ausdruck, den ein Sänger in eine Arie legen soll, dann kippt vielleicht nochmal alles ein bisschen um. Also dann sagt man nochmal, ach so, das habe ich eigentlich anders gesehen. Aber gut, gehe ich darauf ein oder gehe ich nicht darauf ein? Gibt es vielleicht auch Diskussionen? Gehört dann auch dazu. Und wenn das dann alles soweit durchgearbeitet ist, dann gibt es eben diese streng disponierten Endproben, wo also erstmal Orchester-Alleinproben sind, vielleicht 4 oder 5 Stück, wo man mit dem Orchester das Stück allein erarbeitet. Dann kommen die Sänger dazu mit Sitzprobe, 1 oder 2. Und dann kommen diese Bühnenorchesterproben, 4 oder 5. Und dann wird das alles immer mehr zusammen, weil ja so viele unterschiedliche Komponenten ja in der Oper immer miteinander korrespondieren. Ja. Und am Schluss dann Hauptprobe, Generalprobe und dann Premiere.
Aber vor diesen Orchesterproben, die dann mehr oder weniger schon kurz vor der Premiere stattfinden, da gibt es doch schon viele oder manche Orchesterproben vorher? Oder ist das wirklich erst dann, kommst du erst dann mit den Musikern zusammen und fängst an zu proben? Du bist vorher noch nicht mit ihnen zusammen, nur mit den Sängern.
Ja, also das wird ja alles mit Klavier gemacht erstmal. Ja. In den Klavierzügen steht ja quasi der Orchesterpart abgebildet, also für Klavier umgeschrieben drin, sodass das Klavier dann den Orchesterpart erstmal ersetzt für die szenischen Proben und auch für die ersten musikalischen Proben. Und tatsächlich ist es so, dass man wirklich erst so 2, 3 Wochen vor der Premiere dann mit dem Orchester sehr komprimiert, also eine Probenphase macht, wo das dann losgeht. Die Musiker haben natürlich die Stimmen vorher,
so soll es sein. Die müssen üben sozusagen.
Die üben, ja, je nachdem nach Schwierigkeitsgrad. Also müssen, ja. diese Prokofjew-Partitur zum Beispiel, Liebe zu den drei Orangen, ist von der technischen Schwierigkeit wirklich hoch. Also der Schwierigkeitsgrad ist technisch sehr hoch. Es war mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass ich wirklich sagen muss, doch, die Musiker haben wirklich Respekt vor Prokofjew. Mhm. Es hat damit zu tun, dass zum Beispiel bei den Streichern Passagen drinstehen, wo sehr große Intervallsprünge sind. Also, dass sie erst ziemlich tief und dann plötzlich sehr hoch spielen. Und diese Sprünge sind auf dem Streichinstrument natürlich, weil ja kein, es steht ja nicht dran auf dem Griffbrett, wo welcher Ton ist, den muss man also aus der Übung heraus als Streicher finden. Und wenn man minimale Abweichungen hat, dann ist es eben sozusagen nicht ganz sauber. Und wenn man das nur allein übt, dann ist diese kleine, sagen wir mal, Unsauberkeit vielleicht gar nicht zu merken. Aber in einer Gruppe, wenn dann 10 oder 12 erste Geigen zusammenspielen, dann muss man darauf achten, dass das dann wirklich, dass dieser Intervallsprung zum Beispiel nach oben sauber stattfindet. Und das ist bei Prokofjew so eine spezielle Geschichte, dass das sowohl in der Hinsicht, aber dann auch diese ganze rhythmische Vertracktheit, die er so drin hat, also dieses Motorische, das muss man auch sehr üben, das gut zusammenzukriegen. Und dann eben dieses Virtuose, weil wir ja auch davon sprachen, wie kleinteilig und wie spritzig und raffiniert das alles gemacht ist. Ne? Mhm.
Aber das hat mich jetzt, das überrascht mich jetzt wirklich, das wusste ich nicht, dass du ja eigentlich dann mehr Zeit mit den Sängern, oder kann man das so nicht sagen? Also ich weiß nicht.
Also doch, kann man so
mehr
sagen. Ja.
Zeit mit den Sängern oder mit dem Studium zusammen mit den Sängern verbringst, als mit deinem Orchester dann am Ende. Also ich dachte immer, dass eigentlich dieser sogenannte Co-Repetitor, komisches und schwieriges Wort, aber der ja
da steckt Repetition drin, also Repetition, wiederholen.
Ja. Also der, und von wem ist er der Co? Weiß man nicht, oder? Okay, also jedenfalls dachte ich immer, dass der in erster Linie die ganze Zeit mit den Sängern über ihre Partien einübt. Und das stimmt ja im Prinzip auch, aber scheinbar kommt der Dirigent ja auch relativ früh dazu dann, ja. Also es gibt dann, der taucht dann mal auf irgendwelchen Proben auf und hört sich das mal an, ob es irgendwie in seine Richtung läuft oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, je nachdem, was man noch so zu tun hat, man muss natürlich auch dann nicht auf jeder szenischen Probe dabei sein, weil das ja heute auch in diesen langen Zeiträumen von 6 Wochen oder was da heute veranschlagt wird, natürlich eine sehr spezifische manchmal, aber auch sehr, sehr feine und detaillierte Art des Zugangs zu einer Personenführung und so weiter stattfindet, wo man als Dirigent nicht immer was damit zu tun hat. Also da muss ein Sänger seine Rolle finden im Spiel. Da müssen auch vielleicht sehr detaillierte Vorgänge wirklich eingeschliffen werden. Das braucht einfach mal eine Anzahl von Proben, bis der Sänger das überhaupt erfüllen kann, was da von ihm verlangt wird. Und da ist ein Dirigent in dem Sinne, wenn dann also 2 Klavierauszugseiten 4 Stunden lang geprobt werden, da hat man da eigentlich nichts verloren, also weil das dann einfach wirklich, da ist zu viel Leerlauf dann für den Dirigenten drin und dann kann man die Zeit dann sicher besser nutzen. Aber wichtig ist, dass man den Kontakt immer hält, dass man immer weiß, was läuft und dass man natürlich schon in den Proben, wo dann auch Abläufe gemacht werden oder manchmal auch eine erste Erarbeitung, ein erster Ansatz einer Arie oder eines Duettes stattfindet, dass man da dabei ist, damit man an einem Strang mit dem Regisseur zieht.
Ja. Naja gut, und dann kommen diese Endproben halt so 2-3 Wochen vor der Premiere zustande und dann probst du mit deinem Orchester wahrscheinlich in einem extra Proberaum, also nicht auf der Bühne. Diese Bühnenproben sind an einer Hand abzuzählen oder das sind relativ wenige im Grunde genommen. Ne? Und
wir haben also im Verhältnis, man kann die Arbeitsweise ja nicht vergleichen, aber im Verhältnis zu einem Regisseur haben wir als Dirigenten natürlich äußerst wenig Zeit. Mhm. Es wird zwar keinen Regisseur geben, der sagt, ich habe zu viel Zeit, egal wie viel Zeit man ihm gibt, denke ich mal, aber diese Suche, dieses eine Person zu entwickeln und solche Dinge, das, was also auf Probebühnen zwischen Regisseur und Sänger stattfindet, so kann man mit einem Orchester natürlich nicht arbeiten. Ich kann also nicht hingehen und sagen, gucken wir mal heute, ob wir die Passage ein bisschen lyrischer spielen. Und wenn ich dann morgen komme, sage ich, ach nee, ich würde das vielleicht doch noch mal gerne ein bisschen schroffer haben. Also so kann man mit dem Orchester natürlich nicht arbeiten, sondern da zählt jede Minute. Mhm. Und da geht es darum, dass der Dirigent wirklich knallhart vorbereitet ist und dann einfach sagt, ich möchte das, ich möchte dies, ich möchte jenes. Das ist ein ziemlich cooler Ablauf auch erstmal. Das Orchester möchte sich auch orientieren und nicht irgendwie schon sein ganzes Herzblut unbedingt, also sich da verausgaben auf eine Art, die dann schon so Aufführungscharakter hat, sondern da geht man eher unter Profis ein bisschen sachlicher miteinander um. Deswegen ist trotzdem Emotion natürlich drin und man muss auch die Schönheit der Musik auch einer Kantilene natürlich schon darstellen. Aber das Orchester muss eigentlich erstmal wissen, wie es gemeint ist und die Musiker speichern dann in den Proben ab, was der Dirigent will und können das also immer mehr, wenn sie es verinnerlicht haben, dann auch immer mehr reingeben, also in diesen Endproben, wenn es dann alles zusammenkommt.
Was du gerade beschrieben hast, dass die Zeit, die du als Dirigent mit deinem Orchester hast, dass sie eigentlich relativ knapp bemessen ist, vor allen Dingen auch im Vergleich zu den szenischen Proben. Ist das immer so gewesen? Weil diese Idee oder diesen Gedanken hatte ich jetzt gerade. Also kannst du das, weißt du das, kannst du das beschreiben, wie das sozusagen historisch gesehen war? War das vielleicht vor 100 oder 200 oder Jahren ganz, ganz anders? Wurden Opern da auf eine ganz andere Art und Weise einstudiert als heute? Oder kannst du dazu wenig sagen?
Ja, ich kann insofern jetzt ein bisschen wenig dazu sagen, weil ich mich jetzt mit dem szenischen Aspekt, also historisch, nicht so befasst habe. Aber Fakt ist, was ich gelesen habe, ist, dass natürlich manches sehr kurzfristig früher war. Also es gab ja, also mal aus der Musik herausgesprochen, auch oft also zu Mozart-Zeiten oder so etwas, im 18. Jahrhundert, sicher auch im 19. Jahrhundert, gab es natürlich Sachen, dass plötzlich eine Arie nochmal dazu komponiert wurde, sehr kurzfristig, oder Sachen gestrichen wurden. Vieles hat ja auch, weil die Stücke dann ja da auch entstanden sind, hat ja auch damit zu tun, was man für Sänger hatte. Dann hat ein Sänger etwas nicht bewältigt und dann musste da was umgeschrieben werden oder so. Und die ganze szenische Probenarbeit, so viel ist klar, wie wir sie heute erleben, die gibt es ja so noch nicht so lange. Also man hatte ja Stellproben, wo man eigentlich, man könnte jetzt sagen, undifferenzierter einfach die Sänger auf die Bühne gestellt hat. Man sagt so, es klingt so negativ, aber die sind dann einfach an die Rampe gegangen und haben da ihre Arie gesungen. Mhm. Das ist sicherlich ein Extrem. Ja. Vielleicht hat man nicht so viel Zeit gebraucht, würde ich denken. Heute braucht man vielleicht manchmal zu viel Zeit. Es muss ja einfach darauf ankommen, dass die szenische Probenarbeit, die Länge der szenischen Probenarbeit im Verhältnis steht zum Ergebnis. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und wenn jemand sehr differenziert arbeitet und dafür entsprechend Zeit braucht, dann ist das natürlich auch was Positives. Nur es hat alles seine Grenzen irgendwo. Und ein bestimmter Rahmen sollte vielleicht nicht überspannt werden, weil ja auch, man sich vorstellen muss, eine szenische Probe dauert ja anders als eine Orchesterprobe bis zu 4 Stunden. Also wenn von 10 bis 14 Uhr ein Sänger quasi zugetextet wird mit Anweisungen eines Regisseurs, dann ist das ja auch eine sehr lange Zeit. Und abends dann von 18 bis 21 Uhr nochmal 3 Stunden und das dann über 5 Wochen, dann ist das auch ein ganz schöner Schlauch. Ja? Also dann muss man aufpassen, dass die Sänger auch nicht am Ende so einer Probenphase dann schon müde und ermattet in die Endproben gehen, ja, und zur Premiere K.O. sind. Also da muss man natürlich auch sich schützend manchmal vor die Sänger stellen. Nun ist natürlich Gott sei Dank nicht jeder Sänger immer durchgehend in einer Oper beschäftigt, sodass er dann auch zwischendurch wieder hat. Aber es gibt ja auch Vorstellungen, dann muss der Sänger mal eine Partie am Abend singen in einer anderen Oper. Also das ist in der Praxis alles sehr anstrengend dann.
Verstehe. Also ich meine, das kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Also du hast es ja selber gesagt, also eine Oper ist ein unglaublich komplexes Zusammenspiel von unheimlich vielen Personen, Techniken, Musikern, viele, ja, ich sag jetzt mal viele hundert, also wenn man so ein ganzes Opernhaus in seiner Summe sieht, Personen spielen da eigentlich auch mit und von daher gibt es wahrscheinlich auch traditionsgemäß immer ganz große Interessen, Konflikte oder diese Zeit, die jede Gruppe sozusagen für sich bekommt, muss sie sich in gewisser Weise auch erkämpfen oder auf ihr pochen oder bestehen. Und da gibt es sicherlich immer wieder Differenzen zwischen den einzelnen Abteilungen oder auch künstlerischen Gruppen und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen. Und du hast aber gesagt, dass du diese Zeit, die du als Dirigent zur Verfügung hast, sagen wir mal, relativ als knapp bemessen ansiehst, aber du trägst das in gewisser Weise auch mit, dass szenische Geschichten, Regie und so weiter, dass die halt auch einen heutzutage, wo das ja auch ein sehr wichtiger Aspekt ist bei den Aufführungen, einen großen Anteil sozusagen in Anspruch nehmen.
Na, wenn man es gut macht und wenn man, wie gesagt, wirklich trotzdem effizient ist, ne? Also dass es keinen Leerlauf gibt, dann ist natürlich auch der Zeitraum so einer szenischen Probenarbeit gerechtfertigt. Und es hat ja einen Vorteil, dass der Sänger natürlich wirklich auch Zeit hat, ja in dieser szenischen Probenarbeit auch seinen musikalischen Part weiter zu verfeinern und zu lernen. Mhm. Also dieses Memorieren, was dadurch automatisch entsteht, führt natürlich dann auch zu einem natürlicheren Umgang mit seiner Partie. Wenn der das alles jetzt in einer Woche oder in 2 Wochen machen müsste, dann wäre der ja ganz schön unter Stress, weil sich alles vielleicht nicht genug gesetzt hat. Also das, ich möchte gar nicht sagen, dass es unbedingt zu viel Zeit ist. Es kommt eben nur darauf an, dass der Sänger gut geführt wird und dass er wirklich auch Kraft behält zur Ausübung seines dann Gesangs. Ne? Ja, und dass er da nicht zu viel Verschleiß hat.
Ja. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss nochmal einen Ausblick auf das geben, was dich in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Also an was für Opern oder Konzerten arbeitest du gerade?
Ja, also jetzt ist die Arbeit in Hannover, was diese beiden Produktionen Orangen und auch Geiß und Dolz angeht, abgeschlossen. Geiß und Dolz war ja eine Wiederaufnahme. Ich habe jetzt noch diese Repertoirevorstellungen vor mir hier in Hannover. Parallel dazu ist natürlich in Plauen-Zwickau auch einiges gelaufen.
Die Repertoirevorstellungen von drei Orangen und Geiß und Dolz.
Genau, ja. Die werde ich erstmal weiter betreuen. Ja. Und in Plauen-Zwickau haben wir inzwischen eine Premiere von Don Giovanni herausgebracht und haben jetzt am 29. Januar Premiere von Ein Maskenball von Verdi. Mhm. Ansonsten habe ich das erste Mal auch zum Jahreswechsel Beethoven 9. dirigiert. Das war jetzt auch eine sehr schöne Erfahrung und werde dann noch 4 Sinfoniekonzerte im weiteren Verlauf der Saison in Plauen-Zwickau dirigieren. Und soweit ist eigentlich auch der Terminkalender erstmal wieder voll.
Gut. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses für mich sehr interessante und informative Gespräch.
Gerne.
Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude gemacht.
Ja, ich danke dir auch sehr für die Möglichkeit, etwas preiszugeben von meiner Arbeit. Danke.
Danke auch. Tschüss.